Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
So, Mensch, wie geht's euch? Puh.
Ja.
So langsam geht's wieder.
Ja. Marie ist wieder zu Hause, jetzt oben. Also hat, ja, eigentlich so keine Einschränkung groß. Sie muss halt weiterhin Medikamente nehmen, muss nächste Woche nochmal Blutuntersuchung gemacht werden und in 4 bis 6 Wochen nochmal zum Kardiologen. Ob sich das dann auch wieder gibt oder ob sie da dauerhaft was nehmen muss, das steht halt noch aus, ja.
Wahrscheinlich noch ein bisschen K.O., aber...
Die ist eigentlich fast wieder vor.
Ja, eigentlich merkst du gar nichts. Also wenn du es nicht sehen würdest, sie hat abgenommen, das Fell fällt. Aber das kann jetzt auch von dem Wetter kommen, ja. Und sie hat halt überall abrasierte Stellen an den Läufen, am Bauch, vom EKG, von den ganzen braunen Höhlen. Aber wenn du das jetzt nicht hättest, würdest du keinen Unterschied feststellen.
Also wir waren auch komplett schockiert in der Redaktion und was uns vor allem so überrascht hat, weil das war uns gar nicht bewusst, ihr hattet ja geschrieben, dass der Arzt gemeint hat, das ist ganz häufig bei der Rasse und das ist ja so typisch.
Ja, also die haben da wohl sehr viel Erfahrung mit solchen Hitzschlagpatienten und konnten sie deswegen natürlich auch so gut versorgen. Ne? Sie, die Ärztin hat immer gesagt, alles was jetzt passiert, war uns vorher klar. Ja, also es gab nichts, womit sie nicht gerechnet hatten. Glücklicherweise muss man sagen, ja, es kam nichts Unvorhergesehenes wie größere Einblutung oder sonst was, was ja auch hätte jederzeit passieren können, ja. Aber so vom Verlauf her war das für die fast normale Arbeit, muss man sagen. Also krass, ja, echt.
Wir sehen immer wieder Hitzschlagfälle. Wir sehen auch leider immer mal wieder Hitzschlagfälle, die tot in der Klinik ankommen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das ein sehr häufiger Fall ist. Also Marie hat definitiv sehr deutlich Ausprägungen gehabt von den Symptomen. Also sie war schon sehr schwer betroffen. Und ich sag mal, Fälle in dieser Schwere sehen wir ein paar wenige pro Jahr meistens nur. Also jetzt nicht was Alltägliches. Die leichten Hitzschläge sehen die Kollegen draußen, die nicht unbedingt das Überweisungszentrum sind wie wir, aber schon relativ regelmäßig. Also es ist was, wo wir doch schon ein paar Fälle hatten, leider, ja.
Und Golden Retriever sind da anfällig?
Ja.
Oder ist häufig? Okay,
woran sagen die auf jeden Fall? Die wäre so der klassische Hitzschlagpatient. Golden Retriever führt die Statistiken an. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wahrscheinlich gibt es da einfach auch mehr als Bassets, sage ich mal. Ne? Also werden die natürlich häufiger vorgestellt. Aber die sagen schon, dass die hitzetechnisch, also man, ich denke nicht jetzt so auffällig, dass die jetzt gar nichts machen dürfen, aber im Verhältnis kommen die deutlich häufiger.
Mhm.
Und deswegen waren die jetzt gar nicht so irritiert, als wir gesagt haben, ja, wir sind ja mit dem Hund bloß an der Leine und dann mal, ja, ja. Also die hat uns auch immer signalisiert oder zu verstehen gegeben, dass sie glaubt, dass wir nichts gemacht haben. Ich will nicht wissen, was die sonst alles da hören und sehen, ne? Dass die Leute sagen, sie jetzt gerade wieder, wie jetzt, ich war vorhin einkaufen, wieder ein Hund im Auto, wo aber gleich jemand hingegangen ist und gesagt hat, sie können aber den Hund nicht im Auto lassen. Also das sind wahrscheinlich so die Dinger, die die tagtäglich irgendwie haben. Plus, hat er ja auch Demi erzählt, der Arzt jetzt, die Hunde, die einfach abhauen und einen Dreivierteltag oder einen halben Tag weggehen. Und dann, also bei ihr war das ja auch so, ein sogenannter belastungsindizierter Hitzschlag von diesem Rennen. Und das scheint eben in Verbindung mit einer Außentemperatur, naja, leider statistisch den Golden sehr zu treffen.
Ja, also es ist tatsächlich ganz spannend. Beim Hitzschlag gibt es ja so die zwei Hauptursachen, die man so ein bisschen unterscheiden muss. Und das ist einmal der Hitzschlag, der umweltbedingt ist. Das sind dann die, die im Auto eingeschlossen sind, wo man ja auch immer mehr, glaube ich, versucht, diese Awareness zu schaffen, Achtung, ab 20 Grad, lass die Hunde nicht im Auto. Und da ist natürlich die Rasse an sich relativ egal. Und dann gibt es diese Bewegungs- oder Exercise-ausgelöste Hitzschlagproblematik, wie auch bei Marie der Fall war. Und da haben wir tatsächlich die Rassen ganz häufig, also einerseits natürlich die brachycephalen Hunde, französische Bulldogge, Mops, englische Bulldogge, weil die einfach bei sehr wenig Bewegung schon nicht mehr den Temperaturausgleich machen können, weil eben diese Schnauze so kurz ist und die Hunde hauptsächlich über die Schnauze und das Häschern diesen Temperaturausgleich machen in warmen Temperaturen, die kommen einfach schon bei einem manchmal 20 Minuten Gassigang oder zweimal Bällchen werfen über ihre Kapazität hinaus. Das heißt, die Rassen sehen wir häufiger. Und dann die andere Rasse, was eben ganz viele gar nicht denken, sind diese Golden Retriever, Labradore, Schäferhunde, belgische Schäferhunde. Und das ist einfach, weil die so einen hohen Drang haben, Arbeitsdrang, die Arbeitsrassen, oder so einen Spieldrang, wie Labradore, Golden Retriever, die dann einfach gar nicht merken, dass sie gerade über ihr Limit rausgehen, weil einfach dieses, ich bin am Spielen, ich bin so glücklich, die Glückshormone drehen durch. Und die merken das gar nicht. Und deswegen sehen wir das tatsächlich gar nicht so selten, und auch Arbeitshunde. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen gefährlich, wenn, wenn man sich denkt, ja, ja, die hören dann schon auf, wenn ihnen zu warm ist. Weil, ja, viele Hunde hören auf, wenn ihnen zu warm ist, aber eben diese Hunde mit so einem ganz hohen Drive, die hören eben nicht auf. Und das ist ja so ein Beispiel wie bei Marie auch. Und auch ganz, was ich noch nicht erwähnt habe, Jagdhunde sind da auch. Also Jagdhunde nach der Jagd sehen wir auch tatsächlich gar nicht mal so selten, weil die sich in der Jagd nicht unter Kontrolle haben und nicht aufhören, nur weil es warm ist.
Ich war irritiert, als die gesagt hat, ja, ja, ich glaube Ihnen das, aber für uns ist die Marie, der so schlimm sich das anhört, völlig normale Patient.
Erzählt gerne mal nochmal, wie sich das alles zugetragen hat und was passiert ist und so den Verlauf der Dinge.
Ja, klar, ja, gut. Ich war halt ja maßgeblich beteiligt. Ich war dabei. Habe aber auch da zu keinem Zeitpunkt mit diesem Ausmaß gerechnet. Ne? Ich bin mit denen spazieren, so wie sonst auch. Ja, ich gehe oft mit allen zusammen. Das ist überhaupt kein Thema. Die können im Prinzip auch freilaufen. Die, ja, bleiben in der Gruppe eh zusammen. Die sind in der Regel immer auf den Wegen. Ja, da ist ja keiner, der irgendwo abhaut oder sonst was macht. Klar, die Marie ist nochmal eine andere Nummer, weil die halt noch nicht so lange da ist und grundsätzlich vom Charakter her auch noch sehr unsicher ist. Ja, gerade so mit Fremdpersonen und so weiter ist es schon so, dass sie da manchmal, ne, so ein bisschen zuckt und unsicher ist. Klar, aber mitten im Wald, wo einem sowieso nichts begegnet, ja, was soll, ne, was soll passieren? Also, und sie liebt halt diese Wasserlöcher oder Schlammpfützen. Ja, da gibt es ja auch diverse Videos, wo sie wirklich von Kopf bis Fuß braun irgendwo aus dem Loch kommt, weil sie es einfach gut findet. Okay, ja. Wenn wir sonst nichts vorhaben, können wir das so machen. Muss halt gebadet werden. Aber ja, das passiert mal. Das ist so das Einzigste, ja, wenn sie frei läuft. Und Rückruf ist eigentlich auch sehr gut bei ihr. Kommt zuverlässig zurück. Also überhaupt kein Thema. Und da ist sie auch, ich sag mal, relativ gemütlich abgebogen. So wie, ne, sie geht mal irgendwo kurz, ja, 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 sich da beschäftigen. Und ich habe es ja gesehen, wo sie reingelaufen ist, habe auch gedacht, die kommt ja gleich wieder. Hab kurz gewartet da, beziehungsweise bin langsam weitergegangen mit den anderen. Und habe sie dann irgendwann gerufen, kam nichts. Nochmal gerufen, ja, wieder gewartet. Keine Marie zu sehen. Da habe ich so ein bisschen gehorcht, ob ich irgendwo was ruscheln höre, ja, im Unterholz oder im Wald. Da war auch nichts. Und dann habe ich die anderen Hunde zu mir geholt, also an die Leine genommen und bin da rein, wo sie auch rein ist. Ging so ein bisschen den Abhang hoch. Oben war nochmal ein Parallelweg. Da hatte ich sie dann auch zuletzt gesehen im Prinzip. Ja, bis dahin konnten wir gucken. Danach weiter oben nicht mehr. Und bin dann da hoch und habe wieder gerufen und keine Reaktion. Ja, oder vielleicht 10-mal gerufen, ja. Dann war alles still, ich habe gehorcht, höre ich sie irgendwo. Ja, wo ist sie denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? So der Klassiker, ja. Was so passiert, was man immer so hört. Und ruf noch, stimmt, 2-3-mal laut. Und dann höre ich sie und dann kommt sie angerannt. Sie kam wirklich in vollem Tempo, hat sich ja fast überschlagen, dann den Berg runter, so schnell kam sie zurück. Und ja, häschelte wie verrückt, wie wenn sie halt gerannt ist, ja, normal, okay, gut, sie war wieder da, ich habe die Leine drum gemacht, gesagt, gut, okay, dann gehen wir ins Heim, weil, ne, Spaziergang ist jetzt erstmal beendet und lauf mit ihr los und mit den anderen los und so nach vielleicht 50, 100 Metern bleibt sie so ein bisschen zurück und ich gucke so und sehe, wie sie hinten anfängt so zu taumeln. Ich habe gedacht, okay, was ist jetzt? Ja, hat sie sich vielleicht irgendwo wehgetan? Kann ja auch sein, ne? Dass sie sich irgendwo gestoßen hat oder verletzt hat. Da habe ich gewartet, habe sie mal so angeguckt. Ja, außer Hecheln war nichts zu erkennen. Auch optisch sah der Hund normal aus. Also er hatte keine äußerlichen Verletzungen oder sonst irgendwas. Okay, kurz gewartet. Ich dachte, so, dann gehen wir jetzt weiter. Ist sie nochmal losgelaufen und vielleicht 10 Meter und dann ist so zusammengeklappt. Wie, ja, so ein nasser Sack lag sie da, hat noch gehechelt, hat mich angeguckt, sag ich, was ist jetzt? Da habe ich das immer noch nicht so, also noch lange nicht so umrissen, was da passiert sein kann. Ja, es war mir überhaupt nicht klar. Klar war nur, klar, der Hund hat sich angestrengt, der ist jetzt am Hecheln, ne? Es ist warm, er ist schlapp, okay. Noch mal ein paar Minuten abgewartet, vielleicht geht es dann wieder, ja, dass sich wieder berappelt. Aber keine Chance, sie kam nicht mehr auf die Beine, sie lag nur da und hat, ja.
Was sollte ich also im Sommer auf gar keinen Fall mit meinem Hund tun? Und ab wann sollte ich das nicht mehr tun? Also was sind so die Temperaturen, wo ich wirklich vorsichtig werden sollte?
Also ich meine, das eine, das ist klar, das kennen alle, nicht im Auto einschließen, auch nicht, wenn die Fenster halb offen sind. Das reicht einfach nicht, weil wir brauchen einen Luftzug. Und das andere ist, das hängt so ein bisschen, also es gibt jetzt nicht so die eine Temperatur, wo wir sagen, unter 20 Grad ist kein Problem, über 20 Grad muss man aufpassen, weil da auch andere Faktoren eine Rolle spielen, wie ist die Luftfeuchtigkeit, und auch wo befinden wir uns gerade, sind wir im Frühling oder sind wir im Sommer, weil das kennen wir ja auch von uns selber. Wenn das erste Mal heiß wird, dann ist es vielleicht nur 25 Grad, aber wir haben schon das Gefühl, wir kommen gar nicht klar mit der Hitze. Und dann im Hochsommer sind es 35 Grad, wo wir noch damit klarkommen. Also der Körper gewöhnt sich auch dran. Das heißt, gerade wenn es im Frühling die ersten heißen Tage kommen, da sehr vorsichtig sein. Wenn es sehr schwüle Tage, also mit hoher Luftfeuchtigkeit, sehr vorsichtig sein. Und dann ist einfach Leistungssport bei Temperaturen über gut 20, 25 Grad einfach nichts, was man tun sollte. Also da sollte man Aktivitäten vermeiden, wie mit dem Hund joggen gehen, Fahrradfahren gehen, Bällchen werfen und eben gerade aufpassen bei sehr verspielten Hunden, dass man die eben nicht einfach spielen lässt, sondern an die Leine nimmt. Oder wenn man sagt, man möchte ein bisschen spielen lassen, dass man ans Wasser geht, dass sie sich auch wirklich regelmäßig abkühlen können. Genauso, das so ein bisschen zu verhindern. Und gerade bei brachycephalen Hunden, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Also da reichen 10, 15 Minuten Gassigang manchmal, dass sie ans Limit kommen. Ja, also das sind so ein bisschen die Faktoren. Ich würde sagen, so in den 20ern fängt es schon an, also 20 Grad fängt es schon an. Je nachdem, was man macht, dass man einfach vorsichtig sein muss.
Jetzt war es bei Maria so, dass es wirklich ein Spaziergang im Schatten war und Maria einmal kurz irgendwie durch den Wald gepest ist, aber ja relativ schnell wieder da war. Also wenn es blöd läuft, reicht sowas schon aus, so eine kurze Anstrengung?
Ja, ich glaube, bei Marie ist es wirklich auch ein bisschen dumm gelaufen. Also es kann halt sein, dass sie da oben ein Kaninchen gejagt hat, kann manchmal tatsächlich leider schon reichen und auch im Wald, wo wir zwar keine direkte Sonneneinstrahlung haben, kommt halt doch dazu, dass es manchmal eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hat, die Luft fast steht und dann kann das schon auch passieren. Es ist manchmal einfach auch schwierig, das 100% zu verhindern. Also das kann manchmal einfach wirklich, wie gesagt, in dummen Situationen passieren. Man geht extra im Wald spazieren, und dann sieht der Hund das Reh und ist doch kurz weg. Ja, also man kann es versuchen. Wir raten immer dazu, bei so heißen Temperaturen früh morgens, spät abends Gassi gehen, gar nicht die Mittagshitze tatsächlich wirklich aussitzen, auch wenn es im Wald für uns vielleicht nicht ganz so heiß ist. Die Luft steht meistens, also das würden wir wirklich versuchen zu verhindern. Ja, so ein bisschen da das Risiko rausnehmen, aber ganz das Risiko auf Null setzen kann man halt leider nicht. Meistens ist es schon sehr, sehr klar, dass die Besitzer sagen, ja, ich war im Park, ich habe Bällchen gespielt eine halbe Stunde oder der Hund ist einem Reh hinterher. Und bei Marie war es ja so, dass sie eben im Wald Gassi waren, eigentlich im Schatten Gassi waren und die Hündin dann aber 10 Minuten kurz weg war. Das kann halt leider, wie man bei Marie sieht, auch einfach schon ausreichen,
Ja.
auch wenn man das nicht unbedingt denkt.
Wenn ich jetzt wirklich in so einer Situation bin, wo ich nie mit einem Hitzschlag rechnen würde, woran erkenne ich einen Hitzschlag und was mache ich dann idealerweise? Wie reagiere ich?
Also beim Hitzschlag muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Da gibt es, das ist eine progressive Erkrankung. Das heißt, das fängt so ein bisschen an mit, was wir so gerne so ein bisschen Hitzestau nennen. Das zeigen Hunde wahrscheinlich relativ häufig. Also wenn wir jetzt sagen, okay, der Hund muss leider doch raus mittags und dann gehe ich kurz 20 Minuten und dann komme ich zurück und habe einen Hund, der sich direkt auf die kalten Fliesen legt und 10 Minuten nonstop peschert und so ein bisschen müde ist, dann fängt es da schon an. Das ist aber was, wo die dann noch mit klarkommen. Und das Problem ist, es wird dann kritisch, wenn die wirklich nicht damit klarkommen. Und das ist, erkenne ich halt eben daran, dass mein Hund schwach wird, wirklich auch zusammenklappen kann, weil einfach der Blutkreislauf sich, ja, also der ist halt einfach instabil und wir haben einen tiefen Blutdruck.
Atmung war dann schon ein bisschen ruhiger, also sie hat nicht mehr ganz so schnell geatmet. Zwar noch stark gehechelt, aber Atmung ging ein bisschen runter. Und dann dachte ich, okay, was machst du jetzt? Ja, wie kriegst du jetzt, ne, noch 5 Hunde dabei? Trag mal da den Hund irgendwo hin, durch den Wald. Ich habe sie auch hochgekriegt dann, aber die war wirklich, der war da schon ganz schlaff. Also sie hat überhaupt keine Spannung mehr gehabt. Ich habe sie so halb über die Schulter hängend dann getragen eine Zeit lang, habe gedacht, vielleicht finde ich irgendwo noch mal Wasser, dass ich so noch mal ein bisschen abkühlen kann oder dass ich noch mal was trinken kann. Ja, bin ja nur von zu Hause losgegangen. Also wir wären ja eine halbe, dreiviertel Stunde wieder zurück gewesen. Ich hatte jetzt halt sonst nichts dabei, logischerweise, ja. Und aber dann irgendwann gedacht, okay, nach 3, 4 Mal Pause machen, ich krieg die nicht bis heim. Da bin ich platt und ich hatte das Gefühl, es wird auch nicht besser. Also irgendwas müssen wir uns einfallen lassen. Habe ich die Katja angerufen, die zu Hause mit den Welpen in der Wurfkiste sitzt. Sag ich, hier, ich brauche. Und wir haben so einen Ausstellungswagen, ja, wo wir die Sachen von A nach B bringen. Er sagt, stell mir den raus, bring mir den irgendwie Richtung Wald, dass ich die da reintun kann. Ja. Und bring Wasser mit. Ne? Hat so Wasser mitgebracht und kam dann kurz darauf. Aber trinken wollte sie nichts. Fand ich schon komisch, ja. Eigentlich, ne, wenn der Hund gerannt ist und warm ist, das Erste, was er macht, er trinkt ja Wasser. Hat kein Wasser angerührt, gar nichts. Okay. Na ja, gut, wir bringen sie erstmal heim. Also in den Wagen, bisschen angefeuchtet, die Füße nass gemacht. Heimgefahren mit ihr. Ich hatte erst mit den anderen vor, dass die auch mal aus der Füße waren dann. Und zu Hause in den Flur auf die kalten Fliesen gelegt. Die Marie, nochmal Wasser angeboten, nimmt nichts. Okay, wir gleich Fieber gemessen, ja, nochmal Schleimhäute angeguckt, sahen für uns normal aus, ja. Temperatur gemessen, das war 39,4.
Vier.
Erhöht, ja, klar, okay, also wieder ein bisschen nasse Handtücher, die Füße ein bisschen nass gemacht, versucht sie so ein bisschen runterzukühlen. Dann haben wir so Elektrolytlösung von den Welpen auch zu Hause, ja. Haben wir das so ein bisschen in der Spritze ins Maul. Das hat sie auch dann genommen, aber sonst trinken war nichts. Und da, zu dem Zeitpunkt, bin ich eigentlich noch davon ausgegangen, ja, die berappelt sich gleich wieder. Also, ja, die ruht sich jetzt aus, die kühlt ab und dann ist sie wieder wie vorher.
Naja, vor allen Dingen, wir
Und
haben ja dann wieder Fieber gemessen und da war das schon bei 38,9.
ja.
Also in kurzer Zeit, was jetzt sich so lang anhört, ist ja alles so eine Aktion von auch, wie lange der Hund ja weg war, ne? Dieses Rufen, du rufst dann zwar ständig, aber wir reden ja letzten Endes von, das waren vielleicht 3, 4, 5 Minuten. Und hier genauso, also das ist so schnell gefallen, dass man gedacht hat, naja, gut, okay, die hechelt jetzt, der war es warm. Ja, und dann haben wir eigentlich.
Ja, dann irgendwann hat sie erbrochen.
Ja.
Ja, gut, okay, das ist ja auch noch schlecht, nicht so toll, ja. Aber gut, vielleicht deswegen trinkt sie dann auch nicht oder was, wenn ihr schlecht ist. Also sie hat gebrochen, hat uns dann schon nicht so gefallen und kurz darauf kam es hinten raus. Und das war eigentlich der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, gut, wir gucken jetzt mal nach dem Tierarzt.
Das ist ein ganz typisches Symptom. Ab dann ist definitiv ein Tierarzt auch aufzusuchen. Also wenn mein Hund nach Spaziergang in der Hitze anfängt mit Erbrechen, mit Durchfall, Mühe hat mit Aufstehen, einen schwankenden Gang zeigt, das sind die Momente, wo ich definitiv zum Tierarzt muss. Es ist halt das Typische mit viel Häscheln, auf die Seite legen, wirklich sehr stark häscheln, wo ich aber verstehe, dass das einfach sehr schwierig ist, weil das eben viele Hunde auch noch ganz kurz draußen zeigen, weil sie sich wieder runterkühlen müssen. Aber wenn dieser Hund, wenn man draußen war und der ist nach 10, 15 Minuten immer noch massiv am Häscheln, dann sind so ein bisschen die Momente, wo ich anfangen würde, dann auch zu kühlen und eben spätestens bei Durchfall, Erbrechen, schwankender Gang, nicht mehr aufstehen wollen oder ein veränderter Bewusstseinszustand, dann definitiv direkt zum Tierarzt gehen.
Jetzt ist die Frage, wie kühlen? Also da scheiden sich ja die Geister. Die einen sagen eher vorsichtig, langsam runterkühlen. Jetzt haben wir auch schon gehört, dass man, um das wirklich aufzuhalten, den Hund ins Eiswasser schmeißen sollte, so mehr oder weniger.
Das, was ist richtig, gibt es natürlich keine Antwort. Also da gibt es Studien, die wirklich wissenschaftlich angeschaut haben, welche Kühlmethode ist wie am effizientesten. Und da gibt es natürlich keinen großen Unterschied. Wir raten dazu, also was wichtig ist, wir raten tatsächlich nicht zu einem Eisbad, weil das einfach für einen Kreislauf, der jetzt schon schlecht ist, auch einfach eine Überforderung sein kann und das Ganze mal schlechter machen kann, auch wenn wir den Hund zwar schön schnell runterkühlen. Grundsätzlich ergeht der Rat so ein bisschen dazu, den Hund mit ja, so leicht kühlen bis lauwarmem Wasser zu kühlen, das reicht schon, weil das hat ja auch eine Temperatur von so 15, 20 Grad, dieses Wasser. Das ist deutlich weniger und das reicht. Dann ist es ganz wichtig, wenn man zum Beispiel mit einem Gartenschlauch den Hund kühlt, dass man zuerst bei den Pfoten anfängt und sich dann auf den Großteil vom Körper vorarbeitet, weil da, wo ich kühle, da ziehen sich die Gefäße zusammen. Und dann will ich am liebsten, dass sie sich schön von außen nach innen sozusagen zusammenziehen. Und dann halt das, was man zur Möglichkeit hat. Was man aufpassen muss hier mit nassen Tüchern. Wir machen das ganz gern. Wir haben in unserer Gefriertruhe feuchte Tücher und die legen wir dann auf den Hund drauf, aber die wechseln wir alle 5 Minuten und haben einen Ventilator davor. Dann geht das ganz gut und ist auch eine gute Kühlmethode. Aber jetzt nicht zu Hause den Hund kühles Tuch, nasses Tuch drüber legen, weil nach 5 bis 10 Minuten ist das nicht mehr kühl und dann heizen wir den Hund wieder auf. Das heißt, grundsätzlich ist auch immer das, was wir zur Verfügung haben. Also wenn ich irgendwo im Wald bin und einen Bach habe, dann lege ich den Hund in den Bach rein. Wenn ich zu Hause im Garten bin, kann man ihn mit einem Gartenschlauch abspritzen. Wenn ich keinen Gartenschlauch habe und in der Stadtwohnung bin, kann ich ihn in der Badewanne abduschen. Aber ich würde jetzt nicht das eiskalte Wasser nehmen, tatsächlich.
Mein erster Gedanke wäre halt wahrscheinlich, dass sie irgendwas gefressen hätte oder
Ja,
so.
das haben wir dann nämlich auch gedacht, dass sie vielleicht nicht, dass sie irgendwas aufgenommen hat und das hätte, die Symptome wären ja im Zweifelsfall ähnlich gewesen. Ja, dann sind wir ja auch eigentlich gleich zum Tierarzt. Da war hier die Tierärztin in dem Ort hier in Oberramstadt, wo wir auch die Firma und so haben, war da. Also ist der Demi gleich dahin gegangen. Das sind so 20 Minuten. Aber da bin ich ja noch davon ausgegangen, der ruft in einer Stunde an und sagt, wir kommen jetzt wieder, sieh mal zu, dass du die anderen wegtust, die muss ein bisschen sich ausruhen. Ja, so war es halt nicht.
Ja, dort, die Tierärztin hat dann schon gewartet, da war zum Glück auch noch jemand da, konnte man sie raustragen, weil laufen konnte sie da auch noch gar nicht, also war immer noch so schlaff wie zuvor. Ja, war nicht so gut und hat auch weiter Durchfall gehabt, also es kam, floss einfach wie Wasser hinten raus. Und die hat erstmal sofort Blut abgenommen, hat dann gleich die Infusion angelegt, dass sie Flüssigkeit bekommt. Und kam dann kurz drauf aus dem Labor und sagt, die Werte sehen nicht gut aus. Sie denkt, der Hund muss stationär irgendwo aufgenommen werden. Und hat dann auch gesagt, ja, ich soll am besten gleich losfahren. Sie schickt mir dann die restlichen Blutwerte noch nach. Aber ja, so gefällt ihr nicht, der Hund. Okay, da war das Ausmaß aber immer noch nicht so denkbar, ja. Also gut, Hund wieder ins Auto, Infusionen am Auto festgemacht und alles Mögliche. Ja, ich war ja allein, also war jetzt keiner dabei sonst. Und sag gut, fahre ich nach Hofheim, ja. Vor die Tür, bin rein, hab gesagt, hier, Notfall im Auto, Hund hängt an Infusion, schlechte Blutwerte, tralala. Und dann kamen die auch sofort mit raus, zwei Helfer, und haben sie draußen im Auto erstmal angeguckt und so, haben dann einen Wagen geholt, den Hund raus und haben sie im Prinzip auch gleich mitgenommen, aber schon gesehen, oh, die sieht nicht gut aus. Da waren dann auch die Schleimhäute mittlerweile nicht mehr so, wie sie sein sollen. Ja. Und haben sie, wie gesagt, mitgenommen, haben dann auch nochmal Blut abgenommen. Und ja, dann kam die Ärztin zu uns und gemeint, sie wäre ein sehr kritischer Patient. Also,
Fehlt da schon die Diagnose Hitzschlag oder?
nee.
Nee, noch nicht 100%. Also, ich glaube.
Die haben da auch ein Röntgenbild gemacht, da war
Ja.
nichts zu sehen innerlich, also dass sie irgendwie was aufgenommen hätte.
Die hat aber halt, also, die riefen dann auf meinem Handy an mit dem Dimmy im Raum, damit ich mithören kann. Da fiel aber das Wort Hitzschlag schon. Also, da war für die das eigentlich schon klar. Ich weiß, dass ich gefragt habe, ob der Hund eine Vergiftung haben kann. Und da hat sie aber zu mir gesagt, ich kann das nicht 100% ausschließen, das sieht aber für mich nicht danach aus. Und dann drehte sich das ja quasi innerhalb von Sekunden von, wir gehen nur mal kurz nach Oberramstadt zur Infusion bis, und dann hat, die sind da ja sehr, wir hatten da ja auch schon mal einen Hund mit einer Magendrehung, das geht bei denen sehr, so wie so eine To-Do-List. Ja, wir machen jetzt das, entscheiden Sie jetzt das, der Hund muss, kann hier nicht bleiben, der Hund wird eventuell beatmet werden müssen, muss an die Dialyse. Wenn der Hund an die Dialyse muss, reden wir von 15.000 Euro plus. Was sollen wir hier machen? Wollen Sie, dass wir das machen? Wenn wir das nicht machen, stirbt dieser Hund jetzt. Okay. Ja, der soll nach Gießen. Ich muss da anrufen. Wie kommt der Hund dahin? Haben die überhaupt ein Bett? Das ist nicht anscheinend nicht anders als in der Humanmedizin. Da kannst du, das Krankenhaus kann halt noch so toll sein, wenn die kein Bett haben. Ja, und dann haben wir wieder, ich weiß gar nicht, Demi hat dann später immer nur gesagt, ich weiß das alles
Ich
gar nicht mehr. Weil
weiß
ich habe dann immer mit den Leuten telefoniert, hier aus der Wurfkiste raus. Ja. Und inzwischen hatte ich meine Freundin angerufen, weil ich habe ja oben weitere 5 Hunde sitzen gehabt und die Welpen waren ja erst 48 Stunden. Jetzt sind die 2 Wochen, da kannst du natürlich mal den Raum verlassen, ja, aber das ging ja da jetzt nicht so einfach. Dann ist die hierher gerast. Den Mann haben wir nach Hofheim geschickt mit dem Vater, damit unser Auto nah, weil es war klar, der Dimmi kann nicht mehr fahren. Und dann ging das dann Hofheim weiter mit diesem Notarztwagen für Tiere.
Genau, die haben dann versucht, einen Transport nach Gießen zu organisieren, weil, ne, dort war klar, sie haben nicht die Möglichkeiten, den Hund so zu versorgen, wie er versorgt werden muss, wenn er an die Beatmung muss, wenn weitere Organe ausfallen. Das können sie hier nicht leisten.
Ist die Uni Gießen spezialisiert auf Hitzschlagpatienten? Kann man das so sagen?
Ich würde nicht sagen, dass wir auf Hitzschlagpatienten per se spezialisiert sind. Was wir halt den Vorteil haben, ist, dass wir diese sehr große und sehr gut ausgebildete Intensivstation haben. Wir haben ja mit Esther Hastenteufel internationale anerkannte Spezialisten für Intensiv- und Notfallmedizin, wo ich jetzt die Ausbildung dazu auch mache bei ihr. Das heißt, wir haben da halt Leute, die wissen, was sie tun. Wir haben das Equipment, also wir haben die können die an Monitore hängen, am EKG. Das habe ich vorhin, ne, also die machen auch Rhythmusstörungen wegen dieser Entzündung, weil das den Herzmuskel eben angreift. Wir haben Kardiologen, die dann diese Herzrhythmusstörungen auch noch mit evaluieren können und notwendigerweise behandeln können. Und wir haben eben den Vorteil, dass wir eine sehr große Blutbank haben, wo wir meistens vor allem Plasma eigentlich immer vorrätig haben und auch anderes Blut meistens vorrätig haben, so eine Notfallration und dann auch, wenn wir sehen, okay, der Patient braucht viel, eine große Spenderkartei haben, wo wir eben auch an Blut kommen. Und dann haben wir noch den Vorteil, dass wenn die Niere wirklich versagt, wir auch eine Dialyse anbieten können. Das heißt, wir haben halt einfach die personellen und materialischen Gegebenheiten, die uns das erlauben, draußen, sage ich mal, gibt es auch viele, die sehr guten Hitzschlag behandeln und die auch sehr viele von diesen mittelschweren Fällen sehen und das auch sehr, sehr gut managen. Und dann eben die, die wirklich dieses massive Intensivmanagement brauchen, gut erkennen und dann zu uns schicken, weil halt einfach wir darauf schon ein bisschen spezialisiert sind oder da einfach viel bieten können in der Intensivmedizin.
Da war das eigentlich schon so, dass man davon ausgegangen ist, die wird wahrscheinlich beatmet werden müssen.
Hm. Dafür wäre halt so ein Tiertransport nötig gewesen, weil die können das unterwegs, ja, die hätten den Hund Notfall versorgen können unterwegs, aber der kommt Gott weiß woher und der wäre erst in 3 Stunden da gewesen. Also er hätte es gemacht, aber vor 3 Stunden wären die nicht da gewesen. Plus die Ärzte gesagt haben, sie wissen auch nicht, ob sie den Transport überlebt dahin. Das war dann erstmal so, ja, was jetzt, ja, 3 Stunden hier sitzen oder keine Ahnung was. Ja.
Und dann kam Nadine Herrmann.
Dann kam Nadine Herrmann.
Aus ihrer Notfallschicht, die ja, die dort eben in der Notfallambulanz arbeitet und die hat das wohl mitgekriegt, ne? Mhm. Und hat dann gleich gesagt, sie würde mitfahren im Auto.
Klar, es ist unser Risiko letzten Endes, also muss dann auch unterschreiben dafür, ja, dass den Hund so mitnehmen. Aber die hat dann, ja, das ganze Auto eingerichtet mit Doppelinfusion und Sauerstoff und Riesenkiste mit Zeug, EKG hing dauerhaft gepiepst. Und so sind wir dann nach Gießen gedüst.
Also der Fahrer und der Dimi nebendran und hinten Nadine mit Marie.
Ja, Sonntagabend war nichts los. Also man konnte auch glücklicherweise entsprechend zügig da durchfahren. Sonst, ja.
Und dann war der Hund erstmal in Gießen.
In Gießen wurde sie auch sofort, wir haben schon gewartet im Prinzip, ja, auf den Wagen, erstmal intensiv aufgenommen. Ich muss dann zum Anamnesegespräch wieder mit einer Helferin. Sind wir lang gefühlt, Dreiviertelstunde.
Ja, ja.
Sicherlich gedauert, bis dann da mal ein Arzt wieder runterkam am Sonntagabend. Und dann habe ich die Gatte ja wieder angerufen. Ich kann mir sowieso nichts mehr merken jetzt. Das war dann schon völlig over.
Aber die hat dann auch zum ersten Mal gesagt, also das ist ganz klar ein Hitzschlag. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ich weiß, dass ich noch gefragt habe, ob wir was versäumt haben, dass der Hund vielleicht eine Vorerkrankung haben könnte. Nein, der Hund hat keine Vorerkrankung. Dann kam wieder die gleiche Rede eigentlich. Also wir können zum derartigen Zeitpunkt haben wir keine Lebertätigkeit. Wir haben einen Schockdarm, der auseinanderplatzt quasi. Wir haben die Vitalwerte von dem Hund sind in Ordnung. Das werde ich nie vergessen, was die gesagt hat, die Vitalwerte sind in Ordnung. Dann denkst du, okay, das Herz schlägt und so. Und dann sagt die, nützt uns nur absolut rein gar nichts. Weil der Puls ist in Ordnung, nur wenn alle Organe versagen, nützt mir der Puls gar nichts.
Es ist sehr komplex, was passiert in einem Hitzschlag. Und das ist auch so ein bisschen eins der vielen Probleme. Also grundsätzlich kann man sagen, wir haben das Akutproblem. Und das ist das, dass in einem Hitzschlag einfach dadurch, dass der Körper so warm wird, versucht er, die Hitze loszuwerden. Und das macht er, indem er die Gefäße weit stellt, überall im Körper. Das ist ja das Gegenteil von dem, wenn es kalt ist, wo dann der Kreislauf schön zentralisiert wird, wird eben weit gestellt und das Blut wird in einem größeren Gefäßsystem verteilt. Und ich sage immer, das ist, als wenn der Kaffeebecher voll ist und dann kippe ich es in einen 1-Liter-Becher. Ich habe immer noch die gleiche Menge Flüssigkeit, aber für den Literbecher ist einfach zu wenig. Und dann kommt noch dazu, dass diese Hunde ja ganz viel häscheln und über das Häscheln Flüssigkeit verlieren. Das heißt, dann haben wir auch noch weniger Wasser in diesem Literfass. Und deswegen machen die diese Schocksymptomatik, weil eben der Kreislauf zu wenig Flüssigkeit hat und das sich noch auf mehr Volumen verteilen muss. Und deswegen diese akute Schwäche. Und was dann eben passiert ist, dass das Blut nicht in den wichtigen Organen genügend ankommt. Und dann haben wir eben eine Minderdurchblutung vom Darm. Das führt dazu, dass der Darm unterversorgt ist mit Sauerstoff, massiv Durchfall machen kann, deswegen diese Durchfallsymptomatik. Dasselbe auch im Magen passiert, deswegen auch die Erbrechensymptomatik. Die Nieren nicht adäquat durchblutet werden, deswegen wissen wir schon, die können auch noch 1 bis 3, 4 Tagen dieses Nierenversagen machen, das Gehirn eben teilweise nicht richtig durchblutet ist, deswegen werden diese Hunde bis wirklich komatös. Und das ist so ein bisschen das Akute. Und natürlich, wenn ich die kühle, dann kann ich das so ein bisschen verbessern und denen was zu trinken gebe, weil wieder mehr Volumen kommt. Und wenn ich kühle, dieses Gefäßsystem sich wieder zusammenzieht. Dann habe ich aber meistens einfach schon einen Schaden hinterlassen, weil diese Organe eine gewisse Zeit unterversorgt waren. Das heißt, da wissen wir schon einfach, welche Organe sind ganz gern davon betroffen. Da haben wir eben Niere, Magen-Darm-Trakt, am Gehirn auch mal und eben auch mal Leber. Und dann wissen wir, okay, was sind die Folgeerscheinungen, die davon treffen. Deswegen kontrollieren wir immer den Urinabsatz, weil wir wissen, die können eine Nierenschädigung haben. Deswegen beim Darm, was auch passieren kann, neben nur Durchfall, ist, dass die Darmwand wirklich Schäden nimmt und dann die Bakterien, die physiologisch im Darm sind, ins Blut übertreten können. Dann wird der Hund septisch. Deswegen kontrollieren wir das und setzen die auf eine Antibiose. Was eben auch noch passiert ist, dass durch dieses zu warme Körpertemperatur haben wir ganz, ganz kleine Mikroläsionen im Gefäßsystem. Und das löst eine massive Entzündung im Körper aus. Und wenn jetzt dieser Hitzschlag zu stark ist, dann kommt der Körper nicht mehr mit dieser Entzündung klar. Und dann ist das so ein Kreislauf, der in Gang geht. Und dann haben wir überall eine getriggerte Entzündung. Und deswegen, das sieht man auch ganz schön bei Marie, hat sie schon ganz schnell in der Tierklinik, wo sie war, waren ja diese weißen Blutzellen schon sehr, sehr tief, weil die einfach verbraucht werden. Ne? Wir haben eine Entzündung, die getriggert wird, die werden verbraucht, die gehen in den Darm, der gerade Probleme macht, die gehen in den Magen, der gerade Probleme macht, überall im Gefäßsystem. Und diese Entzündungsreaktion kann mir dann eben auch nochmals die Organe schädigen und Multiorganversagen machen. Und dann noch die dritte Pathologie, die auch noch oben drauf kommt, ist, dass diese Mikroläsionen natürlich, jede kleine Mikroläsion triggert mir mein Gerinnungssystem. Was eigentlich physiologisch ist, weil das im Körper immer wieder passiert, aber jetzt natürlich tausendfach gesteigert auftritt. Und dann gehen diese, wird das Gerinnungssystem massiv aktiviert. Wir haben zuerst dann ganz viele kleine Mikrotrompen, die entstehen. Und dann irgendwann hat unser Körper keine Gerinnungsfaktoren mehr. Weil die Leber, die ja jetzt auch nicht gerade super drauf ist, nach diesem Hitzschlag gar nicht nachkommt, die zu produzieren. Und dann haben wir die Hunde, die anfangen zu bluten. Ne? Was ja auch bei Marie passiert ist, die bluten in die Haut, die bluten dann in Magen-Darm-Trakt. Und wenn wir eben Pech haben, dann bluten sie ins Gehirn. Und das sind dann meistens die, die wir auch verlieren. Und deswegen brauchen die dann diese Plasmatransfusion, wo wir die Gerinnungsfaktoren zurückgeben. Und danach, was dann häufig auch schwierig ist, dann irgendwann aber doch Gerinnungshemmung, weil dann wieder dieser Kreislauf auftritt. Die brauchen die Antibiose und die brauchen eben dieses Monitoring von allen Organen, weil die dazu tendieren, in dieses Multiorganversagen zu gehen. Und deswegen ist es eben auch so, dass selbst wenn man die schnell runterkühlt bekommt und die meistens ja nicht so lange so hoch sind und die Besitzer dann denken, ja, jetzt ist ja alles wieder gut. Das Problem ist, im Körper ist das schon lange getriggert und dann kommen diese fulminanten Folgen hinterher.
Okay, dann sitzt du da und denkst, super. Und sie schießen irgendwie Flüssigkeit in die Niere rein, weil die dürfte auf keinen Fall aufhören zu atmen. Und das Problem sei halt auch, die Gerinnung ist absolut weg. Der Hund hat keinerlei Blutgerinnung mehr. Das heißt also, wir mussten dann erklären, wollen wir, dass der Hund reanimiert wird? Im Fall, es wäre notwendig. Kosten für eine Reanimation ca. 2.000 Euro on top. Aber das wäre in dem Zustand überhaupt nicht gegangen, weil jede Reanimation führt dazu, dass kleine Gefäße platzen. Das ist völlig normal. Das macht auch nichts, wenn die Gerinnung geht. Aber in dem Fall wäre das über, wir hätten den Hund quasi noch, wenn man das überhaupt, noch toter gemacht mit der Reanimation. Also okay, dann sitzt du da und sagst, ja, also wenn die Gerinnung wieder geht, dann bitte reanimieren. Mit diesen medizinischen Parametern, die wir hier messen, da sind Werte dabei gewesen, die sagt, das ist abartig, die sind 36.000-fach überhöht und Werte, die noch nie dort gemessen haben. Und also ich meine, das sind alles so Dinge, wo du denkst, das sind Intensivmediziner, das muss doch öfter. Also ich bin mir 100% sicher, wäre der Hund nicht in Gießen gelandet, wäre der Hund nicht wieder hierher gekommen.
Und da war auch nicht klar, ne, was da zurückbleibt, wenn sie es überhaupt schafft.
Ja.
Ja, hätte auch sein können, ja, keine Ahnung, die kann nie mehr laufen, was der Kumpel passt. Also absolute Horrorvorstellung, die wir da.
Und das Gehirn war halt auch nicht klar. Es hätte halt sein können, der Hund überlebt das. Du kriegst die Leber wieder in den Griff und so. Du hast aber einen vollbehinderten Hund. Also die, wo dann auch die Frage im Raum stand, was machen wir denn dann?
Stand zur Debatte, dass ihr sie gehen lasst?
Nee. Wir haben kurz noch mal über Geld gesprochen. Dann, das ist ja immer bei dir, also Frau Patzelt hat das sehr nett immer gesagt und sagt dann, also wir bewegen uns ohne die Dialyse, schätzt sie zwischen 10.000 und 14.000 €. Aber die Frage ist weniger, ob das alles gemacht werden muss, wie wenn du jetzt sagst, was weiß ich, der Ellenbogen knarzt halt, ne, dann ist es halt so, dann kriegt er halt Rhemadyl. Die Frage hat sich nicht gestellt. Gut, jetzt gibt's halt keine neue Küche. So, fertig. Es war relativ schnell entschieden, dass wir die Küche behalten und den Hund auch.
Ach, herrlich. Ja, klar, mein junger Hund, gell, da
Ja.
uns versuchen.
Keine Ahnung, wäre die jetzt 10 oder 12 gewesen, hätten wir vielleicht gedacht, gut, macht man das jetzt alles oder erlösen wir sie irgendwie, aber die sind ja, also das kann ja nicht sein. Das ist, ne, das war unvorstellbar eigentlich, dass sie nicht mehr kommt. Also.
Und es stand ja nie zur Debatte, sie gehen zu lassen. Also da wurde auch nie von ihrer Seite aus gesagt, na, es ist schon kritisch, also wir würden sie einschläfern.
Nee, aber da sind wir tatsächlich auch sehr zurückhaltend mit solchen Aussagen, weil wir eben schon ganz viele Fälle auch gesehen haben, die so schlecht sind, wo wir wissen, wir können die schon wieder zurückbekommen. Und gerade wenn es noch junge Hunde sind, würden wir nie per se zu einer Euthanasie einfach so raten. Das würden wir dann tun, wenn die Hunde beispielsweise sehr starke Blutungen ins Gehirn zeigen, und man die eigentlich dann nicht mehr von den Krampfanfällen rausbekommt oder von einem komatösen Zustand rausbekommt. Dann kann schon mal sein, dass wir eine Empfehlung zur Euthanasie aussprechen, aber das ist relativ selten. Wir sind da eher in der Kommunikation so, dass wir den Leuten halt einfach ganz ehrlich kommunizieren, das ist eine sehr schwere Erkrankung, da kommen große Kosten auf sie zu. Und wenn es schief läuft oder wenn der Hund sich verschlechtert, kann halt auch sein, dass man mit einem Kostenraum von 10.000 € dasteht und der Hund trotzdem verstirbt. Aber wenn das den Besitzern so man das sagt, dann ist es am Ende auch die Entscheidung der Besitzer. Aber per se aufgrund der Erkrankung zur Euthanasie zu raten, machen wir da wirklich nur in Ausnahmefällen.
Zu keinem Zeitpunkt haben wir das da eigentlich
Nee.
drüber nachgedacht.
Und die hat auch, also die hat ja jeden Tag so um 4:30 angerufen, weil die immer Visite machen, dann sämtliche Tests, damit die uns überhaupt was Neues sagen können. Immer das Gleiche gewesen, was die gesagt hat. Also ich kann was Positives berichten. Und dann kam immer so, jetzt hat sie wässrigen Durchfall, aber ohne Blut. Der kommt halt dauerhaft raus. Aber ich glaube, am Donnerstag kam das erste Mal, wo sie gesagt hat, oder am Mittwoch hat sie dann, glaube ich, abends gesagt, also die Gerinnung ist wieder angelaufen. Wir brauchen unbedingt eine Blutgerinnung bei dem Hund selbstständig, weil sonst kann ja jeder Stoß, den der abkriegt, tödlich sein. Und die Leberwerte hatten sich schon mal minimal aus diesem absoluten Spitzenlevel raus wieder halbwegs zurückgefunden. Das war immer noch katastrophal, aber es ging in die richtige Richtung. Ich würde sagen, dass am Donnerstag sie gesagt hat, sie kann keine Entwarnung geben, aber die Werte sind besser. Also dann Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, so an Tag 5. Da kam ja dann aber hinzu, aber das hat die, also da musste ich kurz, obwohl das alles eine schreckliche Geschichte ist, kurz schmunzeln, weil dann sagt sie, jetzt haben wir halt allerdings dann die Herzrhythmusstörungen. Und wir so, aha. Aber da brauchen Sie sich, also es ist nicht überraschend für mich, dass die, da kriegt sie jetzt zwei Herzmedikamente. Also man kommt ja, wenn man das jetzt so, können wir darüber schmunzeln. Und da habe ich gedacht, ich sitze irgendwie im völlig verkehrten Film. Wieso haben wir denn jetzt Herzrhythmusstörungen? Das kam aber von dieser Aortenstenose, die der Hund halt über diese Herzmuskelschwäche jetzt ausgebildet hat da, ne? Wo man jetzt sehen muss, geht es wieder zurück oder muss sie halt Medikamente kriegen. Aber, und eine zweite Antibiose, weil kurzzeitig drohte eine Sepsis. Und sie mussten dann aufpassen, als die Gerinnung angelaufen ist, sagt sie, jetzt geht das Ganze ins Gegenteil, jetzt muss man wieder aufpassen. Ganz häufig bilden sich Minitromben dann. Das dürfte halt auch nicht passieren. Okay, also gut, dann ist eins abgehakt, dann geht es ins nächste rein. Aber das war immer so, dass die immer ganz ruhig vermittelt hat, ihr könnt ganz entspannt bleiben, weil wenn man das so sagen darf. Weil das ist der normale Ablauf. Und dann bist du ja hingefahren. Ich hatte hier noch die Zwerge. Und Da habe ich dann schon so gedacht, naja, aber so ein ganz klitzekleines bisschen wird es vielleicht schon über den Berg sein, wenn wir jetzt da mal hinfahren sollen.
War sie da schon wieder, also hat sie dich erkannt, hat sie sich gefreut, war sie ansprechbar?
Also ich war schon eigentlich vorbereitet, so ein bisschen, dass ich da jetzt keine hohen Erwartungen habe. Aber tatsächlich kam die Ärztin mit ihr über den Gang zu mir ins Wartezimmer gelaufen. Also sie lief, ja, sie war da. Ich denke, es hatte so einen Moment gebraucht, bis sie mich erkannt hat, also bis sie das realisiert hat, dass, ne, ich da bin, sie mich kennt und so weiter. Die sagt, dadurch, dass sie schon mit sie bewegen halt, logischerweise auch mal, ne, kennt sie sich so in dem Krankenhaus schon ganz gut aus. Also sie, ne, marschiert da durch die Türen über den Gang, ja, wie völlig normal. Und dann war ich mit ihr da ein bisschen in so einem Zimmer, da hat sie mich mit ihr rein, wo ich ein bisschen mit ihr Zeit verbringen konnte. Und da hat sie sich schon so ein bisschen an mich gelehnt. Dann hast du schon gemerkt, okay, ja. Aber es war für sie mega anstrengend. Und sie hat auch auf dem Weg dann über den Flur permanent Kot verloren. Ja, also es ist einfach so hinten raus. Ich war dann mit ihr kurz draußen, dann hat sie auch noch viermal gemacht. Und dann hast du schon gemerkt, dass sie sehr angestrengt wirkte. Montags bin ich auch nochmal hingefahren, relativ spontan, und da fand ich sie schon deutlich besser. Also da war sie wirklich wacher, viel aufmerksamer, ja, hat Geräusche wahrgenommen, was sie an dem Freitag noch nicht so wirklich gemacht hat. Also da war sie noch ziemlich, ja, neben der Spur, wie man so sagt. Aber an dem Montag fand ich sie schon viel besser. Dann habe ich auch gedacht, gut, okay, jetzt kann es nicht mehr so lange dauern.
Ist es eine Überraschung, dass sich Marie wieder so erholt hat, oder war das schon abzusehen, dass die wieder komplett fit wird?
Ja und nein. Also, die sind schon lebensbedrohlich erkrankt, diese Hunde. Man muss sagen, wir haben das Glück bei uns, dass wir halt sehr viel bei Maria auch machen konnten, weil die Besitzer finanziell nicht eingeschränkt waren oder bereit waren, sehr viel dafür auszugeben. Das war ja dann doch auch eine hohe Rechnung, die da produziert wurde. Und dass wir in Gießen das Glück haben, dass wir sehr viele Ressourcen haben, die wir nutzen können, ne? Also Marie hat sehr viel an Blutprodukten gebraucht, dass wir die Gerinnung wieder in den Griff bekommen haben. Das waren, ich weiß tatsächlich die genaue Zahl nicht, aber ich glaube, es waren 7 oder 8 Plasmaprodukte und ich glaube 2 Vollblutprodukte. Das an Lager zu haben, das ist ein Luxus, den wir zum Glück haben, weil wir eine gute Blutbank führen. Aber was, wenn wir das nicht zur Verfügung haben, das auch wirklich mal tödlich enden kann und dass die Nieren wiedergekommen sind bei Marie. Also es ist so, es gibt so einen Heatstroke-Rechner, wo man schön alles eingeben kann, der dann so eine Überlebenswahrscheinlichkeit rausgibt. Und da war Marie so bei 30%. Aber wie gesagt, das ist immer sehr schwierig in der Tiermedizin, weil halt viele Leute früher aufhören, weil auch die Finanzen ein Riesenpunkt sind. Wenn wir jetzt aber wie Marie die Fälle haben, wo wir sagen, okay, wir dürfen alles machen, wir können alles einsetzen, dann haben die schon eine gute Wahrscheinlichkeit, wieder zu kommen. Aber auch dann verlieren wir trotzdem einen gewissen Anteil. Also, das sind wirklich schwerkranke Patienten, wo es auch manchmal einfach ein bisschen Glück braucht, dass die eben sich nicht weiter verschlechtern.
Und dann ist er am Donnerstag, hast du sie abgeholt. Und die, wenn ich das jetzt nicht sehen würde, dass der Hund hat abgenommen. Aber das ist jetzt nicht so, dass man, darf man sich nicht so vorstellen, dass die jetzt rappeldür wäre. Die Marie ist schon so ein kleines, kräftiges Mädchen gewesen, sage ich. Ich habe mal gesagt, meine kleine Dickliche. Also, ne? Und hat halt sehr viel Fell gehabt. Sie verliert jetzt Fell, kann Medikamente sein, kann Hitze sein, kann irgendwas sein, Stress sicher auch. Aber wenn du sonst vom Verhalten nur, die ist hier reingerast, hat sich hier in Bombards gegriffen, hat den rumgeschleudert, hat sich über die anderen gefreut und hat gesagt, so, es kann jetzt dann weitergehen.
Gibt es von Ihrer Seite noch irgendwas, was wichtig wäre, in die Welt getragen zu werden zum Thema Hitzschlag für die Leute? Vielleicht so ein kleiner Appell.
Also ich meine, das, wie gesagt, das versuchen wir ja, oder auch die Social Media, das Tierheime, da wirklich schon viel, eben, dass man auch daran denkt, dass es nicht nur dieses typische im Auto eingeschlossen ist, sondern wirklich tatsächlich studientechnisch auch, dass andere häufiger vorkommt, also das Bewegungsmanagement. Und was ich halt ganz, ganz wichtig finde, ist, dass auch wenn man den Hund runterkühlt, man sollte zum Tierarzt gehen. Also ich würde mit jedem Hund, wo ich Angst hatte, der hat gerade einen Hitzschlag gemacht, immer, immer zum Tierarzt gehen, das untersuchen lassen, weil von außen sieht man den Schaden manchmal nicht immer direkt. Man denkt, ja, ein bisschen Durchfall, Erbrechen hat sich bis morgen wieder gegeben und 24 Stunden später ist der Hund dann im Multiorganversagen und dann eben tot. Also den Hitzschlag definitiv einfach ernst nehmen, weil da eben so viel Komplexes im Körper abläuft, das nicht direkt sichtbar ist, aber in den nächsten Stunden dann kommt. Ja, und dann die Probleme eben noch macht.
Hör mal wieder rein. Das war Wauf geschnappt, der Podcast von Der Hund.